Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Heute mit Katja Scherer, guten Tag. Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist im Februar wieder gesunken. Und Krisensitzung in Paris. Der französische und der niederländische Finanzminister haben sich im Streit um die Fluggesellschaft Air France KLM zu Gesprächen getroffen. Zuerst aber schalten wir jetzt nach Frankfurt am Main zu unserer Korrespondentin Claudia Werle. Frau Werle, gestern schloss der DAX den zweiten Monat in Folge im Plus ab. Hält denn diese gute Stimmung bei den Anlegern weiter an?
Ja, das kann man wirklich so sagen. Der DAX hat mehrmals in dieser Woche sogar ein neues Jahreshoch gesehen. Er steht jetzt aktuell bei 11.659 Punkten. Was den heutigen Tag betrifft, da kann man sagen, es gibt einfach keine neuen schlechten Nachrichten, dass sich das Wirtschaftswachstum in China abschwächt. Das ist ja bekannt. Heute nun, da hieß es, dass kleinere und mittelgroße Industriebetriebe in China doch nicht ganz so pessimistisch sind, wie man das befürchtet hat. Ja, und was den Handelsstreit betrifft, da hofft man hier an der Börse, dass es über kurz oder lang doch noch zu einer Einigung kommen wird. Und das macht Anlegern einfach Mut, zumal wir auch heute von Konjunkturseite erfreuliche Nachrichten bekommen haben. Die aktuelle Lage möchte ich aber noch ein bisschen vertiefen. Andreas Lipko habe ich eingeladen. Er beobachtet und analysiert die Marktentwicklungen bei Comdirect. Herr Lipko, dass hier an der Börse die Aktienkurse steigen, das ist das eine. Aber wenn wir auf die politische Bühne schauen, da gibt es eigentlich sehr wenig Grund, sich genüsslich nach hinten zu lehnen. Wir sehen ein Kräfteringen zwischen den USA und China um die Vorherrschaft in der Welt. Es ist ja überhaupt keine ausgemachte Sache, wer da am Ende die Nase vorne haben wird. Wird das hier an der Börse ignoriert?
Nein, dieses Thema ist auf jeden Fall hier auch präsent und wird natürlich auch weiterhin verfolgt. Wir haben in den letzten Wochen ja auch immer wieder im Endeffekt auch Reaktionen auf eben weitere Fortschritte bei den Verhandlungen gesehen, beziehungsweise dann im Umkehrschluss eben auch Rücksetzer, wenn es eben hier zum Stottern, beziehungsweise dann eben teilweise zu keinen weiteren Erfolgen kam. Es ist ganz interessant, dass natürlich die Interessenlage, Sie haben es bereits gesagt, dahingehend schon nachvollziehbar ist, dass eben die USA hier das Thema Handelsdefizit weiterhin auf der Agenda haben und natürlich auch eine Lösung wollen. Das heißt, nach China kann natürlich dann auch der Blick weiter Richtung Europa gehen, dass man hier im Endeffekt dann, wenn man eben das Problem mit China, den Handelskonflikt gelöst hat, dann eben auch nach Europa guckt und hier dann im Endeffekt einen neuen Aspekt oder einen neuen Punkt aufmacht.
Wo könnten da die besonderen Probleme sein oder was könnte uns hier in Europa bedrängen?
Ja gut, natürlich Deutschland als Exportweltmeister beziehungsweise oder als sehr, sehr großer Exporteur in Europa in Richtung Nordamerika steht natürlich hier ganz klar im Fokus eben auch weiterhin von den USA. Und man sieht ja auch schon, dass hier immer wieder auch Stimmen in Richtung der deutschen Automobilindustrie eben aus den USA gekommen sind. Ich denke, dass genau dieser Punkt dann aufgenommen wird, dass damit mit den jetzigen Verhandlungen dieser Aspekt nicht gelöst sein wird, sondern dass man hier eben auch weiterhin von USA Druck in Richtung Europa, in Richtung Deutschland machen wird. Also im Endeffekt ist das dann eben zu sehen, dass dieser Punkt auf jeden Fall auf der Agenda erscheinen wird.
Wie gut sind die Unternehmen, um jetzt mal auf diese Bühne zu schauen, wie gut sind die Unternehmen gerüstet auf die Herausforderungen, die da auf sie drauf zukommen?
Aber hier muss man ganz klar natürlich die Branchen einzeln betrachten. Die Automobilbranche wird hier sicherlich ein großes Problem haben und muss hier die einen oder anderen Dämpfer wahrscheinlich auch hinnehmen und muss sehen, wie sie sich dann hier auch positionieren. Wir haben auch noch andere Branchen im Endeffekt wie die Chemie oder natürlich auch den Maschinenbau, der hier natürlich auch dann mit den Problemen zu kämpfen hat, eben weil hier doch die Abhängigkeit in Richtung Asien oder in Richtung Nordamerika sehr, sehr groß ist. Von daher sind das eben Aspekte, die eben wirklich von einzelnen Branchen eben betrachtet werden müssen.
Wo sehen Sie die Probleme?
Ja, bei den deutschen Autobauern sehe ich momentan das Problem, dass hier so ein Stück weit der Schneid abgekauft worden ist. Klar sind die deutschen Automobilfirmen in den letzten Jahren sehr innovativ gewesen. Bloß das hat sich doch sehr stark verschoben, dass eben auch andere Automobilbauer eben aus Amerika bzw. dann auch aus Asien hier sehr, sehr innovativ geworden sind. Sieht man nur die E-Mobility, sind hier die deutschen Autobauer doch sehr, sehr stark in den Hintergrund gerückt. Und vor allen Dingen geht der Kampf gar nicht mehr so unbedingt um die Modelle, um das einzelne Branding, sondern der Kampf hat sich verlagert. Es geht um die Mittelkonsole, es geht um die Technologie, die dahinter steht. Und hier sind eben die Technologiegiganten, wie zum Beispiel eine Apple oder Google zu nennen, die eben diesen Kampf anscheinend zu gewinnen scheinen.
Also da ist noch vieles offen. Wenn wir jetzt nochmal den Gesamtmarkt blicken, vor diesem Hintergrund, wie nachhaltig ist denn das Plus, was wir da momentan am Aktienmarkt sehen?
Ja gut, wir reagieren natürlich jetzt auf die positive Stimmung, die jetzt auf die Börsen dann eben gekommen ist. Sie haben es bereits gesagt, durch die Konjunkturzahlen zum Beispiel aus China heute haben wir dann so einen kleinen positiven Impuls bekommen. Man muss sehen, dass jetzt natürlich dann auch die Gefahr wächst, denn negative Ereignisse dann eben kommen, negative Zahlen kommen, kann es wieder zu einer leichten Korrektur an den Märkten kommen. Man muss halt sehen, dass diese positiven Impulse anhalten sollten, um eben dann eben weiter auch für steigende Kurse sorgen zu können. Sollten eben jetzt hier eben doch wieder negative Aspekte an den Vordergrund drücken oder eben dann zum Beispiel auch die Verhandlungen zwischen den USA und China zu den Stocken geraten, kann es hier durchaus auch wieder zu fallenden Kursen kommen. Ich denke aber, dass das Kursniveau 11.500 Punkten gar nicht so verkehrt war.
Das sagt Andreas Lipko von Comdirect.
Neben vielen Konjunkturdaten stehen an der Börse ja auch heute einige Unternehmen im Blickpunkt. Dann schauen wir doch nochmal da drauf, Frau Wähle. Der Industriegaskonzern Linde hat erstmals gemeinsam mit Praxair Bilanz gezogen. Wie fiel die aus?
Naja, die genauen Zahlen, die sollen dann am Nachmittag veröffentlicht werden. Es werden auch erstmals Zahlen für den fusionierten Konzern sein. Gut, man muss mal abwarten, wie es mit Linde und mit Praxair weitergeht. Es hat ja ziemlich lange gedauert, bis die amerikanischen Kartellbehörden die Zustimmung zu diesem Zusammengehen gegeben hat. Das Jahr war mit großen Auflagen verbunden. Linde muss sich wie geplant von neuen Standorten in den USA trennen. Die Kartellbehörden haben sogar noch die Auflagen an zwei Stellen verschärft. Da geht es unter anderem um Mitspracherechte. Aber dennoch hier an der Börse sieht man das alles recht positiv. Die Aktien von Linde heute mehr als 1% im Plus.
Der Waffenkonzern und Automobilzulieferer Rheinmetall hat ebenfalls Zahlen vorgelegt. Wie kamen die bei den Anlegern an?
Oh, da gab es ein sattes Plus, ein Plus von fast 9%, wenig verwunderlich, wenn man sich die Zahlen ein bisschen genauer anschaut. Das Jahr 2018 lief besser als das Jahr zuvor und zwar haben beide Sparten, also sowohl die Rüstungssparte als auch die Autozulieferersparte, mit zu dieser Gewinnentwicklung beigetragen. Bei der Rüstungssparte, da brummt das Geschäft mit Militärfahrzeugen und mit Munition. Die Orderbücher sind voll. Ja, und das hat dann wirklich zu diesem satten Plus bei den Aktien von Rheinmetall geführt. Übrigens von den guten Zahlen, da konnten auch andere Autozulieferer wie beispielsweise Heller oder Schaeffler profitieren.
Dann blicken wir noch auf Euro, Rente und Gold.
Für Deutschland und für die Eurozone, da gab es heute eine Reihe von positiven Konjunkturdaten. Die Zahl der Arbeitslosen ist weiter gesunken. Positiv fielen auch die Umsätze im deutschen Einzelhandel aus. Der Euro knickt kurzzeitig ein, steht aber jetzt aktuell bei $1.1384. Die Umlaufrendite ist gestiegen von 0,05 auf 0,08% und die Feinunze Gold kostet aktuell $1.308,11.
Das war der Börsenbericht heute von Claudia Wähle aus Frankfurt. Wir haben es gerade schon kurz gehört, neue Zahlen vom Arbeitsmarkt und nicht nur dem
Tschüss.
Und nicht nur dem DAX kann die konjunkturelle Abschwächung offenbar nichts anhaben, sondern auch dem Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosigkeit im Euroraum, die lag im Januar laut dem Europäischen Statistikamt bei 7,8%, genau wie im Vormonat und damit auf dem tiefsten Stand seit 10 Jahren. Die Bundesagentur für Arbeit hat außerdem neue Zahlen für den deutschen Arbeitsmarkt im Februar bekannt gegeben. Und wie die genau ausfielen, das berichtet Birgit Habrath.
Detlef Scheele ist nicht bekannt dafür, etwas ausführlich zu beschreiben. Der Chef der Bundesagentur für Arbeit bringt es lieber auf den Punkt.
Der Arbeitsmarkt ist weiter robust gegenüber den konjunkturellen Abschwächungen.
Noch haben das geringe Wachstum und die schlechte Stimmung in der Wirtschaft keine Spuren auf dem Arbeitsmarkt hinterlassen. Während die Zahl der Arbeitslosen im Januar noch gestiegen war, ist sie im Februar wieder gefallen, aber nur leicht auf jetzt 2,37 Millionen. Dass sie nicht Monat für Monat mit neuen Rekordwerten aufwarten kann, das hatte die Nürnberger Behörde schon vorausgesagt. Die Firmen aber stellen nach wie vor ein. Vor allem die Zahl der Menschen, die in die Sozialversicherung einzahlen, ist weiter gestiegen. Die Unternehmen halten Mitarbeiter auch aus Angst davor, sie bei einem stärkeren Auftragsplus nicht wieder auf dem Markt zu bekommen. Und sie übernehmen öfter Leiharbeitskräfte. So ist die Zahl der Zeitarbeiter im Februar gesunken. Von ihrem Forschungsinstitut IAB lässt sich die Bundesagentur regelmäßig einen Blick in die Zukunft erstellen. Das Institut sieht den Arbeitsmarkt im grünen Bereich.
In den kommenden Monaten gehen wir weiter von einer positiven, aber weniger dynamischen Entwicklung am Arbeitsmarkt aus.
Mehr Sorgen macht sich BA-Chef Steele um den Ausbildungsmarkt. Zurzeit laufen die Bewerbungen, die Betriebe melden ihre freien Plätze. Bis Februar interessierten sich weniger Jugendliche für eine Lehrstelle, aber die Firmen haben mehr Bedarf als zuvor. Die Bundesagentur will nun die Werbetrommel rühren, bei den Unternehmen, aber auch in den Schulen. Zum ersten Mal will sie auch die Oberstufenklassen der Gymnasien besuchen.
Nicht, weil wir den Menschen das Studieren ausreden wollen, aber weil wir dazu beitragen wollen, dass das Berufswahlspektrum größer wird, also um da ein bisschen breiter zu informieren, wo es hingehen kann.
Für die Agenturen vor Ort ist die Ausbildung ein Mittel gegen den von vielen Firmen beklagten Mangel an Fachkräften. Der zeigt sich zurzeit in der IT-Branche, im Handel, auf dem Bau und im Gesundheits- und Sozialwesen.
Die Arbeitslosigkeit in Deutschland im Februar ist gesunken, Birgit Habrath berichtete. Die Inflation in der Eurozone ist auch im Februar unter dem Ziel der Europäischen Zentralbank geblieben. Mehr in den Wirtschaftsmeldungen mit Birgit Becker.
1,5% plus für die Inflation im Euroraum, das ist die Steigerungsrate für den Februar, die das Europäische Statistikamt errechnet hat. 1,4% waren es im Monat zuvor. Die EZB peilt knapp 2% an. Dieses Niveau betrachtet sie als Idealwert für die Konjunktur. Deutlich über dem Schnitt stiegen die Energiepreise an. Die Lebensmittelpreise zogen den Angaben zufolge ebenfalls über dem 1,5% Wert an. In den Tarifstreit für den öffentlichen Dienst der Länder ist Bewegung gekommen. Der Chef von Verdi, Frank Bzirske, äußert sich vorsichtig optimistisch.
Es ist eine konstruktive Atmosphäre. Ich würde mal sagen, wir haben 10% des Wegs zurückgelegt und 90% stehen noch bevor. Das bleibt abzuwarten. Das kann am Ende ja auch relativ schnell gehen. Aber geklärt werden müssen die Dollpunkte. Und die Dollpunkte sind noch vollkommen offen.
In den Verhandlungen geht es um 1 Million Tarifbeschäftigte mit Ausnahme von Hessen. Dazu kommen 2,3 Millionen Beamte und Pensionäre. Die Gewerkschaften fordern 6% mehr Gehalt, dazu Verbesserungen bei einzelnen Entgeltgruppen und allgemein in der Krankenpflege. Der Verhandlungsführer der Länder, Berlins sozialdemokratischer Finanzminister Matthias Kollatz, erklärte:
Ich mache weder eine Zeitprognose noch eine Inhaltsprognose, aber es ist richtig, dass in der zweiten Tageshälfte, denke ich, werden wir in der Diskussion uns der Diskussion von Gesamtpaketen nähern. Und das wollen wir auch sicherlich versuchen.
Matthias Kollatz, der Verhandlungsführer der Länder. Die Tarifbeschäftigten in Deutschland haben im vergangenen Jahr mehr verdient. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sind die Tarifverdienste um 2,9% gestiegen, inklusive Sonderzahlungen. Stärker also als die Inflation, die im Schnitt bei 1,8% lag. Besonders deutlich mit einem Plus von 4,4% sind die Verdienste im Baugewerbe gestiegen. Nach einer Studie des Prognos-Instituts wird sich der Arbeitskräftemangel in den kommenden 6 Jahren deutlich verschärfen. Bis Mitte des kommenden Jahrzehnts werden der Studie zufolge 2,9 Millionen Fachkräfte fehlen. Den größten Mangel wird es laut Studie nicht bei Akademikern geben, sondern bei Arbeitnehmern mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung, also unter anderem Facharbeiter und Handwerksgesellen.
Das waren die Wirtschaftsmeldungen mit Birgit Becker. In Paris haben sich heute Vormittag Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire und sein niederländischer Amtskollege Wopke Hoekstra getroffen, um über den Streit um die Fluggesellschaft Air France KLM zu reden. Die beiden Fluglinien gehören seit 2004 zusammen und Dienstagabend wurde bekannt, dass sich die niederländische Regierung überraschend 14% an dem Unternehmen gesichert hat, ohne die französische Regierung vorab zu informieren. In Paris stieß das auf Unverständnis und ich spreche jetzt mit unserem Korrespondenten vor Ort, Herr König. Was ist denn bei diesen klärenden Gesprächen heute herausgekommen?
Also zunächst mal wollte Bruno Le Maire einfach wissen, was das für eine Aktion der niederländischen Regierung war, sich heimlich ohne irgendeine Absprache als Eigner bei Air France KLM einzukaufen und dann gleich mit 14% der Anteile, die sollen übrigens noch auf 14,3% aufgestockt werden, um damit dann gleich auf mit den Franzosen zu sein. Also die Niederländer haben die Franzosen völlig überrumpelt, ein heftiger Affront. Heute Vormittag hat der niederländische Finanzminister Wopke Hoekstra auch eingeräumt, dass die ganze Sache, wie er sagte, unorthodox gelaufen sei. Man habe aber in guter Absicht gehandelt. Herausgekommen ist bei dem Treffen, dass nun beide eigener Staaten sich um die Zukunft des Konzerns kümmern wollen. Ein Arbeitsprozess soll in Gang gesetzt werden, mit dem bis Ende Juni das Erscheinungsbild, überhaupt die ganze Zusammenarbeit von Air France KLM verbessert werden soll, um zur erfolgreichsten Fluggesellschaft der Welt zu werden, auch das wörtlich.
Die französische Regierung, die hält ja selbst gut 14% der Anteile. Sie hatten es gerade erwähnt. Warum ist der Ärger darüber, dass der niederländische Staat jetzt gleichgezogen hat, so groß?
Na, sie sind zunächst verärgert über die ganze Vorgehensweise und dann natürlich, kurz gesagt, weil sie jetzt im Konzern einen mächtigen staatlichen Partner bekommen, der eben in vielem nicht als Partner, sondern immer wieder auch als Gegner wahrgenommen wird.
Das heißt, dieser aktuelle Streit, das ist eher ein Tropfen auf den heißen Stein. Hat der Konzern denn auch grundsätzliche Probleme?
Also das Grundproblem besteht darin, dass Air France und KLM unter dem Dach einer Holding zusammenarbeiten, ihre Unternehmenskulturen aber völlig verschieden sind. Beide Gesellschaften agieren rechtlich eigenständig, was auch dazu führt, dass sie sich ständig misstrauisch beäugen. Es gibt immer wieder Reibereien, auch heftige Spannung. Zudem ist die kleinere KLM deutlich profitabler als die streikgeplagte Air France, hat im letzten Jahr einen vierfach höheren operativen Gewinn als Air France. Also Schräglagen, wohin man sieht. Jetzt kommt noch hinzu, dass zwei Staaten die größten Eigner des Konzerns werden. Also die politische Einflussnahme wird zunehmen. Das alles zu beobachten, das wird sehr interessant sein.
Über den Streit um die Fluggesellschaft Air France KLM war das Jürgen König. Herzlichen Dank. In unserem wöchentlichen Firmenporträt bleiben wir jetzt beim Thema. In unserer aktuellen Serie über große Konzerne in Familienhand in Südkorea, den sogenannten Chaebols, geht es nach Samsung in der vergangenen Woche heute um die Hanjin Group, zu der auch die Fluggesellschaft Korean Air gehört. Gerade die Konzerne ohne großes internationales Geschäft liefern besonders deutliche Beispiele für den Verfall der sogenannten Chaebols. So fällt die Eigentümerfamilie der Hanjin Group vermehrt durch Skandale auf. Fabian Kretschmer berichtet.
Now brace yourselves, I hope you can handle this. She was served macadamia nuts in a bag instead of on a plate. I'm serious, I'm not making this up.
Anderson Cooper, der berühmte US-Fernsehjournalist, macht sich in seiner Sendung auf CNN über eine gewisse Choyeon-A lustig. Doch nicht nur er. Im Dezember 2014 sorgt die Südkoreanerin weltweit für Gelächter und Schmunzeln. Die Tochter des Konzernleiters von Korean Air hatte in einem firmeneigenen Flugzeug den Chef-Steward mit ihrer Aktentasche geschlagen, auf die Knie gezwungen und schließlich aus der Maschine beordert. Nur, weil dieser es gewagt hatte, Chos Macadamia-Nüsse in ihrer Plastikverpackung zu servieren, anstatt wie vorgesehen in einer Schale. Die Medien gaben dem Skandal schon bald einen eigenen Namen.
She will be forever known as the person behind Nut Rage.
The case is popularly known as Nut Rage.
A handful of charges over the so-called Nut Rage incident.
In Südkorea löste der sogenannte Nut Rage-Vorfall jedoch weniger Gelächter aus als vielmehr öffentliche Erregung. Die Bevölkerung sah ihn als weiteren Beleg dafür, wie moralisch verkommen die sogenannten Chaebol-Familien sind. Chaebols, so nennt man die Firmenkonglomerate koreanischen Zuschnitts, erklärt Christoph Haider, Leiter der Europäischen Handelskammer in Seoul.
Chaebols sind Firmengruppen, die über Anteilsquerbeteiligungen zusammengehalten werden, also nicht wie wir es in Europa oder in Deutschland eher kennen, dass man eine Holdinggesellschaft hat, die dann die entsprechenden Tochtergesellschaften haben. Die Chaebols sind in unterschiedlichen Industrien unterwegs, also sprich, man hat nicht unbedingt ein Core-Business oder ein Kerngeschäft, auf das man sich konzentriert.
Zudem sind die Chaebols allesamt riesige Familiendynastien, mittlerweile meist in dritter Generation. Die fünf größten von ihnen, Samsung, LG, Hyundai, SK und Lotte, zeichnen sich für mehr als die Hälfte des koreanischen Aktienindex aus. Cho Yeon-ahs Familie gehört da nur in die zweite Liga. Ihr Vater Cho Yang-ho leitet die Hanjin-Gruppe, die neben der Fluglinie Korean Air unter anderem ein Logistikunternehmen und ein Hotelnetzwerk betreibt. Der Konzern hat in viele Geschäftsbereiche investiert, unter anderem als Besitzer des 2014 fertiggestellten Wilshire Grand Centers mit 335 Metern, dem höchsten Gebäude in Los Angeles. Zudem betreibt die Hanjin-Gruppe im südkoreanischen Koyang eine Luftfahrtsuniversität, die Studenten unter anderem in Raumfahrttechnik und Fluglogistik unterrichtet. Der wichtigste Geschäftszweig ist jedoch die Fluggesellschaft Korean Air. Mit einer Flotte von 166 Flugzeugen, die Destinationen in 44 Ländern anfliegen, ist sie die größte koreanische Fluglinie. Sie beschäftigt über 20.000 Angestellte und hat im Jahr 2017 einen Reingewinn von 850 Millionen Dollar generiert. Chaebols wie die Hanjin-Gruppe verkörperten einst den Nationalstolz Südkoreas, das sich vom bitterarmen Agrarstaat zur elftgrößten Volkswirtschaft hinaufgeschuftet hat. Die dritte Generation der Familiendynastien fällt jedoch vor allem durch Gesetzesverstöße und Machtmissbrauch auf. Wie eben die Cho-Familie vom Nut Rage-Skandal. Im vergangenen April musste sich Cho Yeon-ahs jüngere Schwester vor Gericht verantworten, weil sie bei einem Firmenmeeting ebenfalls die Fassung verlor und einen Angestellten mit einem Wasserglas bewarf. Zeitgleich tauchte ein Videomitschnitt von der Mutter der Cho-Schwestern auf. Darauf ist zu sehen, wie die ältere Dame auf der Baustelle eines Firmenhotels wutentbrannt auf eine Mitarbeiterin losgeht. US-Buchautor Jeffrey Kane recherchiert seit Jahren zu den koreanischen Chaebol-Familien. Er sagt,
die Hanjin-Familie ist berüchtigt für ihr schlechtes Verhalten. Die dritte Chaebol-Generation ist einfach außer Kontrolle. Dieses Problem betrifft vor allem die Chaebols, die international nicht so sehr bekannt sind. Die Gründerfamilien benehmen sich wie kapitalistische Aristokraten und können im Grunde machen, was sie wollen. Ein Blick in die Akten zeigt, dass sie von den Gerichten am Ende meist laufen gelassen werden.
Vorfälle wie der Nutrage-Skandal haben die Einstellung der Koreaner zu ihrer Unternehmenselite nachhaltig erschüttert. Autor Kane beschreibt dies als eine Art Hassliebe.
Fakt ist, dass die Chaebols mehr Macht in Südkorea haben als jemals zuvor. Südkoreaner sind auf sie angewiesen wegen ihrer Arbeitsplätze und doch hassen sie die Chaebols, weil sie so viel Macht haben.
Vor allem unter der politisch Linken hat sich die Einstellung durchgesetzt, dass die großen Konglomerate zwar ungemein von Steuererleichterungen profitieren, jedoch der Gesellschaft nicht mehr ausreichend zurückgeben. Südkoreas Präsident Moon Jae-in hat bei seinem Amtsantritt im Mai 2017 versprochen, die Dominanz der Chaebols zu beschneiden, unter anderem, da sie das Gedeihen eines wirtschaftlichen Mittelstandes verhindern. Bislang konnte er auf diesem Gebiet jedoch keine nennenswerten Erfolge verzeichnen.
Ich würde nicht die wirtschaftliche Power der Chaebols restriktieren, aber die koreanische Regierung muss stark genug sein, auch Gesetze zu lancieren, die gegebenenfalls mal gegen die Chaebols sind, wenn es im Gesamtinteresse des Landes ist.
Sagt Christoph Haider von der Europäischen Handelskammer. US-Autor Kane glaubt jedoch nicht, dass Präsident Moon die Chaebols reformieren wird. Dafür seien sie einfach zu mächtig. Dennoch sagt er den koreanischen Mischkonzernen eine düstere Zukunft voraus.
Die Struktur der Chaebols und damit auch die Struktur von dem, was Südkorea wirtschaftlich erfolgreich gemacht hat, ist seit den letzten 30 Jahren praktisch gleich geblieben. Stellen Sie sich nur mal vor, Amerika, Deutschland oder England würden immer noch auf genau dasselbe Wirtschaftsmodell vertrauen wie noch in den 80ern.
Fabian Kretschmer mit einem Firmenporträt über die südkoreanische Hanjin Group. Und dann werfen wir zuletzt noch einen Blick in die Wirtschaftspresse. Da richtete sich das Augenmerk der Kommentatoren heute vor allem auf die angekündigte Zusammenarbeit von BMW und Daimler bei der Entwicklung selbstfahrender Autos.
Die Passauer Neue Presse schreibt: Die beiden Premiumhersteller tun gut daran, in zentralen Zukunftsfragen strategische Allianzen einzugehen. Das gilt vor allem für das autonome Fahren. Auf diesem Feld einer neuen Grundlagentechnik sind selbst große Automobilkonzerne zu klein, um die immensen Investitionen allein schultern zu können. Gerade den deutschen Herstellern darf es nicht passieren, von amerikanischen oder chinesischen Anbietern abgehängt zu werden. Das würde nicht weniger bedeuten, als dass die deutsche Schlüsselindustrie im internationalen Wettbewerb irgendwann keine Rolle mehr spielen würde, mit verheerenden Folgen für den gesamten Wirtschaftsstandort Deutschland. Auch die Süddeutsche Zeitung hält die Kooperation für klug. Niemand weiß, ob BMW und Daimler gemeinsam stark genug sein werden, aber diese Partnerschaft zur Entwicklung autonom fahrender Autos ist richtig. Aus Arbeitnehmersicht, weil die Wahrscheinlichkeit steigt, dass Jobs erhalten bleiben, aber auch aus Konsumentensicht, denn die Software aus Europa dürfte vertrauenswürdiger sein als jene der Wettbewerber. Die Auffanglösung für die angeschlagene NordLB nimmt offenbar konkrete Formen an und die neue Osnabrücker Zeitung bemerkt: Niedersachsens Sparkassen haben ihren Beitrag zur NordLB-Rettung besiegelt. Die ist zwar teuer, aber auch vernünftig. Die Sparkassen haben das Glück, in einer Phase zur Kasse gebeten zu werden, in der viele von ihnen noch gute Gewinne einfahren. Lange hatte sich der Sparkassenverband in Hannover gesträubt, mehr Geld in die marode Landesbank zu stecken. Am Ende setzte sich die Einsicht durch, dass die Alternativen noch desaströser wären. Eine Abwicklung der NordLB wäre eine heftige Niederlage für die Sparkassen und deutlich teurer gewesen.
Sie hörten die Wirtschaftspresse auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Damit endet die Sendung Wirtschaft am Mittag. Nach den Nachrichten hören Sie hier Deutschland heute mit Claudia Henn, unter anderem zu den Klimaprotesten in Hamburg. Außerdem um 17.05 Uhr in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft eine Kontroverse darum, wie groß die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen wirklich ist. Da rechnen die Arbeitgeber nämlich anders als die Gewerkschaften. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Tag.